ich so letztens zu einem Freund, du hier, die Telegram-Kanäle, die haben ja eine enorme Reichweite. Da würden sich manche Tageszeitungen so, und da sagte mein Freund, ja, aber die haben doch Telegram eingestellt. Ich so, ja, das stimmt auch. Beides stimmt. Das gute alte Telegram wurde eingestellt. Ein Dritter, der unser Gespräch gehört hat, der postet gleich, ey, die verbieten Telegram und so. Und schwupps haben wir ein Gerücht. Aber ein Gerücht ist noch keine Verschwörungserzählung. Aber wann ist eine Verschwörungserzählung eine Verschwörungstheorie oder eine Erzählung? Ich weiß es da auch nicht. Einer, der sich mit diesem Thema und vielen anderen beschäftigt, ist Juniorprofessor Dr. Fabian Prochaska an der Universität Erfurt. Ist ja Juniorprofessor für Kommunikationswissenschaft mit Schwerpunkt interpersonale Kommunikation im Kontext der Digitalisierung. Meine Güte, ist das schwer. Es ist einfach nur Fabian, aber es ist ein junger Professor und ich freue mich, dass er da ist. Hallo.
Hallo, schönen guten Morgen.
Es ist ja mit diesen Verschwörungsdingern so eine Sache. Eigentlich hat sich ja die ganze Welt für oder gegen irgendwas verschworen. Wenn wir beide ein Ziel haben und noch jemand dazu nehmen, weil wir ein schönes Projekt machen, verschwören wir uns für eine gute Sache. Sich zu verschwören, sich was zu schwören, ist ja eigentlich ganz normal, machen ja viele. Ab wann wird es denn gefährlich oder wann ist denn so eine Verschwörungstheorie oder eine Verschwörungserzählung was demokratiegefährdend oder gefährlich ist?
Grundsätzlich ist es mal so, dass Verschwörungstheorien immer Erklärungsmuster sind für bestimmte gesellschaftliche oder politische Ereignisse, die dann zurückführen auf irgendwelche geheimen, klandestinen Gruppen, die im Hintergrund agieren und das Ganze meistens mit irgendeiner negativen Intention.
Die wollen uns was Schlechtes.
Genau, das ist meistens so der Grund. Also es gibt kaum Verschwörungstheorien, die irgendwie von positiven Verschwörungen ausgehen, was man ja auch glauben könnte. Mhm. Es verschwören sich Leute, die im Geheimen zum Guten wirken wollen. Aber das ist bei Verschwörungstheorien eigentlich ganz, ganz selten der Fall. Und deshalb werden die dann problematisch, weil sie eben für meistens ziemlich mondäne, alltägliche Dinge, für die es ganz einfache Erklärungen gibt, Verschwörungen eben heranziehen, die im Hintergrund negativ wirken sollen. Und das kann eben dazu führen, dass Menschen ja Vertrauen verlieren in politische Institutionen, misstrauisch werden, auch natürlich gegenüber ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Und deshalb geht man davon aus, dass das eben in vielerlei Hinsicht negativ für die Demokratie und für ein Miteinander und ein demokratisches Verständnis sein kann.
Als allererstes ist es mal unangenehm, sich mit Leuten zu streiten oder sich auseinanderzusetzen, wenn du weißt, die spinnen. Du denkst dann, also man hat ja selber dann seine Mechanismen und sagt, die spinnt doch. Das ist doch irgendwie jetzt unklar, was ist mit denen los? Da ist aber das Gespräch natürlich schon beendet, weil du dann die Leute diskreditierst, aburteilst. Da ist dann schon kein Dialog mehr möglich. Da ist dann die Party vorbei, oder?
Ja, das kommt drauf an. Also es gibt natürlich Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretiker, mit denen ist es quasi unmöglich, sich noch zu unterhalten. Mhm. Und das ist sicher nicht die Mehrheit. Also wenn wir auch auf so repräsentative Befragungen schauen, dann finden wir schon ungefähr so ein Drittel der Bevölkerung, wo man sagen kann, da ist so eine gewisse Affinität irgendwie da zu Verschwörungstheorien.
Ein Drittel? Wir reden jetzt von einem Drittel der Gesamtbevölkerung von Deutschland.
Mit einer gewissen Affinität. Aha. Also jetzt nicht ein Drittel, die dran glauben, dass irgendwie unsere Politiker durch Reptilien ersetzt wurden oder so, aber ein Drittel, wo man sagen kann, gewisse Verschwörungstheorien verfangen da.
Ja, also einige von denen doch schon, da sieht man doch alle eindeutig an den Augen, oder?
Einige wahrscheinlich und an den Zungen. Ja. Nein, aber was ich sagen wollte, ist diese Gruppe derer, mit denen man wirklich nicht mehr reden kann, die völlig unerreichbar sind, die ist, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr klein. Und da würde ich auch für Gelassenheit plädieren.
Dennoch gibt es so ein Ding, was immer wieder kommt. Also derzeit erleben wir einen Hass auf die Grünen. Also es geht ja um Feindbilder, irgendwo, wo man sich abreagieren muss. Die Grünen, ich hasse die Grünen. Da sind im Netz kursieren Dinge, also Habeck und Baerbock sind so Feindbilder. Und das ist jetzt immer sehr, sehr aktuell zu Covid-Zeiten. Da haben sie ja auch eine Studie gemacht, was da so abging. Das sind ja immer so Wellen und Hassobjekte, die dann gerade am Vogue sind. Und das ist ja schon doch dann weiter verbreitet und wahrscheinlich nicht nur ein Drittel der Bevölkerung, oder?
Ja, auch da kommt es natürlich sehr stark auf den Intensitätsgrad an. Mhm. Also ich würde Ihnen schon absolut zustimmen, dass wir gerade so eine Phase der sehr intensiven Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen Weltanschauungen sehen. So, wenn man möchte, kann man das irgendwie auf eine eher so eine progressive Richtung und eine eher ja konservative, bewahrende Richtung zusammendampfen. Und da sind natürlich, da wir in den letzten Jahren viele gesellschaftliche Veränderungen erlebt haben, hin zu Liberalisierung und so weiter, begonnen bei Ehe für alle, stärkere Berücksichtigung von Klimapolitik und so weiter, nehmen natürlich schon viele Menschen, die eher sich so im konservativen Spektrum einsortieren, eine Bedrohung des Althergebrachten wahr und dessen, mit dem sie sich über viele Jahre und Jahrzehnte eingerichtet haben. Und das ist natürlich oft ja dann auch ein Problem.
Bedrohung, auch die Frage von Deutungshoheit und Deutungsmacht, dass also der berühmte weiße Mann, der jahrzehntelang die Deutungshoheit hatte, der kriegt jetzt wirklich Gegenwind und Widerspruch, nicht nur in der eigenen Familie, gesellschaftlich im Diskurs, ist für ihn, für die Person unerträglich, schmerzhaft, und das führt dann zu dieser Schamabwehr und zu diesen Trotzreaktionen, zu dieser Reaktanz. Also es muss ja nicht der alte weiße Heteromann sein, es ist ja egal, wer da die Deutungshoheit gerade hat und die Macht seit Jahrzehnten inne hatte, der jetzt teilen muss, abgeben kann, dass dieser Schmerz führt zu diesen Reaktanzen, zu diesen Trotzreaktionen. Ist das auch Ihre Beobachtung?
Wäre auf jeden Fall meine Beobachtung, ja. Ich glaube schon, dass das so ist. Und da tragen natürlich auch soziale Medien ganz stark dazu bei, als ein neuer gesellschaftlicher Diskussionsraum, den sich eben solche, ich sage jetzt mal, marginalisierte Gruppen oder Gruppen der Bevölkerung, die vielleicht früher nicht so sehr mitgeredet haben, die man nicht gehört hat, sehr stark dazu bei, weil die sich natürlich diesen Raum erschlossen haben, gehen da sehr kompetent damit um, schaffen sich da natürlich auch Gehör in vielerlei Hinsicht, denke ich, auch vollkommen zu Recht. Und das hat eben, wie Sie sagen, so eine Verschiebung zur Folge. Wer wird gehört? Wer hat Zugang zur Öffentlichkeit? Und das sorgt natürlich bei, sag jetzt mal, ja, Menschen mit dem Weltbild eines alten weißen Mannes, das können auch junge weiße Frauen sein, durchaus ja für Verstimmung und für solche Gefühle der Bedrohung.
Ja. Es geht um Macht, um Deutungshoheit, um Strukturen letztlich nicht, und die münden dann natürlich in Gefühlen. Bevor wir über die Studie reden, die Sie gemeinsam gemacht haben mit Kolleginnen und Kollegen, nochmal zu Erfurt. Sie sind ja relativ neu in Erfurt, könnte man das sagen, seit 21 hat sich hierher verschlagen, direkt in die Pandemie reingedroschen. Das heißt, das war kein schönes Ankommen.
Das war dennoch ein schönes Ankommen, weil ich sehr, sehr liebe Kolleginnen und Kollegen habe und sehr, sehr tolle Studierende, die mir das wirklich leicht gemacht haben. Aber ich hätte es mir schon auch anders gewünscht. Also ganz am Anfang in meinen Lehrveranstaltungen, die habe ich wie vorher auch aus dem Wohnzimmer heraus bestritten. Und da hat sich irgendwie wenig geändert, außer dem Logo auf meinen Folien. Das war schon ein etwas eigentümliches Gefühl.
Und von wo aus haben Sie die Vorträge gehalten? Aus Ihrer Heimat in
Ich habe vorher in Stuttgart-Hohenheim gearbeitet.
In Stuttgart, ja. Ist Stuttgart immer noch so nicht mehr, also immer noch so, also ich habe ja, gibt es schöne, ist anderes gefragt, gibt es schöne Ecken in Stuttgart?
Ja, die sind aber gut versteckt.
Ach so. Ja. Ja, die muss man finden und wissen.
Die muss man finden und wissen, und selbst dann reißen sie mich oft nicht so vom Hocker, wenn ich das so sagen darf. Aber Stuttgart hat schon auch Charme.
Aus Stuttgart hört uns keiner. Es muss ja ein Kulturschock gewesen sein, wenn sie jetzt hier durch diese wunderschöne Stadt laufen, durch diese kleine Mittelalter Puffbohnen, Metropole, Puppenstube, das war dann so ein bisschen wie Tübingen-Gefühl.
Ja, jein. Es war eigentlich fast ein bisschen Gefühl wie nach Hause kommen, weil ich ganz lange in Salzburg gelebt und studiert habe und Salzburg ja auch eine wunderschöne mittelalterliche Altstadt hat.
Das ist ja noch mehr Puppenstube als Tübingen oder Erfurt oder Salzburg. Da habe ich mal jemand gefragt, wo ist denn hier die alternative Ecke? Wo kann man hier so alternative Kneipen? Und irgendwie, da haben die uns groß angeguckt und haben gelacht und haben gesagt, ihr seid in Salzburg, aber vielleicht gibt's das ja auch.
Das gibt's auch. Wen haben Sie denn da gefragt?
Das waren zwei junge Typen.
Also das ist schwer zu finden, aber ich habe das schon sehr stark auch in der studentischen Szene wahrgenommen, dass es das durchaus gibt.
Die verstecken sich auch gut?
Die verstecken sich ganz gut und man muss natürlich auch seine Nischen finden, weil man oft als Studierender, Studierende auch keine Preise bezahlen kann in den großen Touri-Restaurants und Kneipen und so weiter. Aber es gibt das. Salzburg hat ja ist ja auch eine ganz große Universitätsstadt, hat eine Universität mit über 20.000 Studierenden, eine medizinische Universität. Also es gibt das, es ist nur stark unter der Oberfläche. Ja. Man muss es suchen und finden.
Also an jedem Ort gibt es einen Ort, den es zu finden sich lohnt. In Erfurt haben Sie einen Ort gefunden, das ist jetzt irgendwie, fühlt sich wie Heimat an, das ist ja schon ein ganz schönes Kompliment, hierher zu kommen und sagen, oder wie zu Hause. Gibt es einen Unterschied zwischen zu Hause und Heimat? Das wäre auch nochmal die Frage, oder?
Ach, da bin ich jetzt zu wenig Linguist, um das beantworten zu können.
Ich würde sagen, wir reden ja über Gefühle. Also.
Heimat, würde ich sagen, ist ein bisschen der breitere Begriff, wo man sich eher emotional verbunden fühlt. Und zu Hause ist wahrscheinlich das, wo man gerade einen Lebensabschnitt verbringt. So würde ich das.
Und der Lebensabschnitt heißt jetzt Erfurt. Sind Sie mit Ihrer ganzen Familie hergekommen oder pendeln Sie noch?
Nein, ich pendle noch, genau.
Aber trotzdem gibt Ecken in Erfurt, wo Sie sich zurückziehen, oder das ist nur das Büro? Zwischen Büro, Bahnhof oder Parkplatz?
Na, da spielt sich natürlich das meiste ab, das ist schon so, aber ich liebe tatsächlich sehr die verwinkelten Gassen der Altstadt. Ich setze mich auch sehr, sehr gern oben auf den Petersberg, blicke dort hinunter. Also es gibt schon keinen Mangel an schönen Orten in Erfurt, wo man es sehr, sehr gut aushalten kann.
Ihre Freundinnen und Freunde in Stuttgart und Baden-Württemberg haben, als sie denen erzählt haben, ich gehe in den Osten, haben die da ein bisschen die Augen verhalten? Das war Osten. Oh, muss das sein? Das ist ja doch schon noch ein kultureller Graben, oder?
Habe ich nicht so wahrgenommen, nein. Das klar, es gibt natürlich irgendwie diese Stereotype und Vorurteile, aber es gibt in Stuttgart, glaube ich, wenig Leute, die nicht verstehen können, dass man auch woanders hingeht.
Ach so, jetzt die dann gut das gut verstehen können, dass man auch aus Stuttgart auch mal weg geht. Was ist Ihr Job an der Uni? Das ist ja also sperrig, ihr Titel. Das muss man mal runterbrechen. Kommunikationswissenschaft mit Schwerpunkt interpersonale Kommunikation im Kontext der Digitalisierung. Boah, für mich als normalen Menschen, wie kann man das übersetzen?
Ja, ich bin auch nicht wahnsinnig glücklich mit diesem Schwerpunkt, vor allem weil es sehr, sehr lang ist. Interpersonale Kommunikation ist letztlich das, was wir beide jetzt gerade machen, wenn uns niemand zuhören würde.
Wir quatschen. Also übrigens, wenn mal jemand sagt Knetschen, das ist das. Ja. Das sind die Professor fürs Knetschen.
Ah ja.
Knetschen ist das und sich unterhalten. Wir haben also eine Interaktion, eine interpersonelle Interaktion, die auf und das ist einfach Knetschen, sagt man.
Wieder was gelernt.
Oh ja, Knetschprofessor.
So ist es. Die Kommunikationswissenschaft beschäftigt sich aber traditionell eher mit massenmedialer, öffentlicher Kommunikation. Also das, was man sich unter interpersonaler Kommunikation klassisch so vorstellt, ist schon Teil unseres Faches, ist aber in den letzten Jahrzehnten und Jahren sehr stark verdrängt worden. Also es gibt auch in ganz Deutschland, ich habe mal geschaut, keine einzige weitere Professur, die interpersonale Kommunikation zumindest in unserem Fach im Namen trägt.
Ah, einzigartig.
Ja, schon auf eine Art. Und wie ich das Ganze interpretiere, also ich bin natürlich auch von der Ausbildung her ein klassischer Kommunikationswissenschaftler, der sich eher mit öffentlicher Kommunikation beschäftigt. Ich habe aber in den letzten Jahren viel gearbeitet, eben auch zu den Schnittstellen, zu dem, was wir im Fach irgendwie interpersonal öffentliche Kommunikation nennen. Also das, was im Internet passiert, in Kommentaren, Spalten, auch in Messengern, wie das vorhin schon angesprochene Telegram und so weiter. Also wo Kommunikation, die vielleicht von manchen Menschen auch interpersonal gedacht ist. Also ich streite mich mit irgendwem in so einer Kommentarspalte, aber gleichzeitig zugänglich ist für ganz, ganz viele andere Menschen. Und das ist eine ja ganz wesentliche Neuerung, die eben mit dem Internet, mit dem Wegfallen der Hürden zum Zugang zur Öffentlichkeit hinzugekommen ist und wo wir ganz viele neue Dynamiken in sozialen Medien und so weiter beobachten können. Und das ist mein Fokus, wie ich auch diese Denomination dieser Professur interpretiere.
Jetzt kommen wir zu der Studie, durch die ich auf Sie gestoßen bin, die heißt Wie hängen Covid-19 Verschwörungsglaube, die Nutzung alternativer Informationsquellen und sozialer Medien in Deutschland zusammen. Und diese alternativen Informationsquellen, das waren ja vorher, also zu meiner Zeit waren das ja die freien Radios zum Beispiel, die dritte Säule, da gab es die Öffentlich-Rechtlichen, irgendwann kamen die Privaten dazu und immer gab es eine Art Gegenöffentlichkeit, die konnte in Form von Flugblättern, von kleinen Zeitungen, von unabhängigen Sachen. Also das war dann die klassische Gegenöffentlichkeit und die alternativen Medien, die meistens links alternativ orientiert waren. Das war die alte Welt. Wenn man jetzt über alternativen Medien redet, auch in der Studie sprechen Sie sogar von alternativen Medien, dann meinen Sie nicht die eher linksorientierten freien Radios, sondern was anderes. Eine komplette Begriffsverschiebung, oder? Meine Welt haben Sie zerstört, also nicht Sie. Also die Welt, meine Welt wurde zerstört.
Ja, absolut. Und das finde ich auch ein bisschen schade. Dieser Begriff, vollkommen richtig, kommt so aus eigentlich emanzipatorischen, eher linken Bürgermedien der 70er Jahre mit einem Anspruch eben Gegengewicht gegen hegemoniale Gruppen und so weiter. Und das ist auch nach wie vor natürlich in der Definition, wie sie jetzt auch in unserem Fach weit verbreitet ist, enthalten. Also es geht immer darum, so ein Gegengewicht gegenüber dem wahrgenommenen Mainstream zu bieten. Aber Sie haben vollkommen recht, in den letzten Jahren hat sich das die Assoziation sozusagen und das, was unter dem Begriff auch untersucht wird, extrem verschoben hin eher zu rechtsalternativen Medien. Grund dafür ist schlicht und ergreifend, dass die sehr viel populärer geworden sind, große Reichweiten erlangt haben, auch von populistischen Parteien, Politikerinnen und Politikern natürlich sehr stark aufgebaut werden, geteilt werden. Die AfD spricht ja gern von den freien Medien, sie damit meinen.
Kriegsschmerzen, ja.
Das denke ich mir, dass sie das bei Radio Frei damit dann gewisse Probleme haben. Und das ist tatsächlich so eine Verschiebung, die schlicht ja mit der Relevanz und mit dem Aufstieg dieser populistischen Akteure auch zu tun hat.
Die Reichweiten schmerzen auch, dass emanzipatorische, linke, alternative Medien niemals diese Reichweiten haben, weil sie natürlich viel zu komplex sind und die quatschen zu lange, als das, was wir jetzt machen, hört natürlich kein Mensch. Aber es ist ja schön, dass wir miteinander reden. Die Telegram-Kanäle haben Reichweiten, die ja gigantisch sind. Das sind ja fünfstellige Bereiche. Das ist enorm, oder?
Ja, das ist teilweise enorm. Also wie gesagt, es gibt große Kanäle auf Telegram, die man so der verschwörungstheoretischen Querdenker-Szene zuordnen kann, die durchaus so an die 200.000 Abonnentinnen und Abonnenten und so heranreichen. Aber solche Daten sind natürlich immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Also erstens weiß man nicht so recht, wie die zustande kommen. Ja, man muss sich da natürlich drauf verlassen, was man in Telegram irgendwie selbst herauslesen kann. Das dürfte einigermaßen verlässlich sein, aber wir wissen natürlich überhaupt nicht, wie diese 200.000 Leute im Kanal von RT Deutsch oder Boris Reitschuster oder so dazu stehen. Also wie viele davon ihm tatsächlich folgen, weil sie das auch glauben, weil sie sich da wiederfinden, wie viele das eher oppositionell tun, aus einer Beobachterrolle, oder wie viele da einfach mal irgendwie reingerutscht sind und gar nichts damit zu tun haben oder vielleicht Telegram längst nicht mehr nutzen. Über sowas wissen wir sehr, sehr wenig. Also da muss man immer vorsichtig sein, wenn man diese Zahlen so interpretiert.
Dennoch, um nochmal auf die Studie zu kommen, stellen Sie ja fest, dass die Nutzung journalistischer Medien einen negativen Zusammenhang mit dem Glauben an Verschwörungen Verschwörungstheorien aufweist. Dies deutet darauf hin, dass der Zugang zu etablierten journalistischen Medien eine gewisse Schutzwirkung vor der Anfälligkeit für Verschwörungstheorien haben kann. Das müssen wir jetzt mal übersetzen, das war Studiendeutsch. Das heißt, wenn ich öffentlich-rechtlich schaue, wenn ich Zeitungen lese, die sich an den Pressekodex halten und wo echte Journalistinnen und Journalisten arbeiten, hat das eine Schutzwirkung gegen die Anfälligkeit von Verschwörungserzählungen? Oder habe ich das jetzt falsch übersetzt?
Das haben Sie, glaube ich, richtig übersetzt. Also grundsätzlich muss man mal sagen, dass wir natürlich in der Studie die Kausalitätsrichtung nicht identifizieren können. Also die Frage, ob jetzt die Nutzung journalistischer, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne Qualitätsmedien, davor schützt oder ob einfach nur Leute, die eine geringe Affinität zu Verschwörungstheorien haben, eher diese Medien nutzen, die können wir nicht beantworten. Mhm. Aber vermutlich geht es natürlich in beide Richtungen. Und unsere Annahme ist natürlich schon, dass Menschen, die sich auf vielfältige, auch auf gut recherchierte, professionelle Medien verlassen, einen besseren Überblick bekommen, auch besser einschätzen können, was ist vielleicht auch durch entsprechende Recherche, durch entsprechende Studien gedeckt und was nicht. Und deshalb eine bessere Fähigkeit eben entwickeln, zwischen Verschwörungstheorien und plausibleren, wahrscheinlicheren Erklärungen zu unterscheiden.
Bevor wir mal ein paar Beispiele machen, weil es gibt ja Menschen, die vielleicht von diesen ganzen Theorien noch nicht so viel gehört haben, weil sie sich davor schützen. Das ist ja auch manchmal ganz gut für die Psychohygiene. Wir haben mal die Frage, was es mit Ihnen macht, dass Sie sich das alles reinziehen. Das ist ja auch Teil Ihrer Recherche. Also Telegram hat sich auf jeden Fall, sagen Sie in Ihrer Studie, als eine alternative Social-Media-Plattform etabliert und spielt eine bedeutende Rolle bei der Verbreitung von Verschwörungstheorien. Das steht in dieser Wissenschaft in Studie, 50 Seiten, wie viele fünf Leute haben da mitgearbeitet ungefähr? Also das ist schon belegt, was ich jetzt gesagt habe, dass Telegram, diese Telegram-Kanäle eine bedeutende Rolle spielen bei der Verbreitung von Verschwörungstheorien.
Das ist wohl so, ja. Das sind auch wir nicht die Einzigen, die das rausgefunden haben. Es gibt in dem Bereich zum Beispiel das CMAS, das, ich weiß jetzt nicht mehr genau, die wie es genau heißt, das ist ein Zusammenschluss auch von Forscherinnen und Forschern. Pia Lamberti ist da unter anderem dabei, Josef Hollenburger, die das sehr, sehr intensiv beobachten und monitoren und auch dort immer wieder auch mit Methoden der Informatik auslesen, wie viele Leute jeweils den Kanälen folgen, wie sich das entwickelt, und die zeigen sehr, sehr schön immer die doch großen Reichweiten dessen. Und was wir ja auch in unserer Studie schon stark gefunden haben, ist, dass Telegram einfach so in der Gesamtbevölkerung als Informationsquelle eine sehr, sehr geringe Rolle spielt und das aber eben massiv nach oben geht, je stärker man in solche querdenkerische, verschwörungstheoretische Zirkel kommt. Also da hat sich ganz viel der Diskussionen rund um diese Themen hin verlagert. Eben weg von Plattformen, wo das früher häufiger war, wo es
Facebook
vielleicht auch verteilter
war.
Ja, Facebook ist out. Einerseits, weil junge Leute kaum mehr dort sind. Andererseits aber in dieser speziellen Gruppe auch vor allem deshalb, weil Facebook einfach viel doch auch dagegen getan hat. Ja, also dieser Begriff des Deplatforming, also dass man versucht, entsprechende Akteure, die man eindeutig identifizieren kann als verschwörungstheoretisch, verbreiten Fehlinformationen oder Staatspropaganda, dass man die auch von den Plattformen runtergeworfen hat. Das hat sehr gut funktioniert, um die Reichweiten dort auch einzuschränken, aber es sorgt halt dafür, dass sie sich andere Nischen suchen.
Ja, und die Nische ist Telegram, weil dort nicht, ja. Also aus deren Sicht, das ist noch ein freies Medium, ne? Ein freier Telegram-Kanal, ja. Nicht zensiert, weil das ja mit den Eigentumsverhältnissen und mit den Servern zu tun hat. Da wird also nichts oder wenig gelöscht.
So ist es. Das schreibt sich Telegram auf die Fahnen, eben möglichst wenig da zu intervenieren, freie Rede. Und das tun sie auch. Man kann durchaus auch bei Telegram sehen, dass sie bestimmte Einschränkungen immer mal wieder vornehmen. Also der Kanal von RT Deutsch, dem russischen Auslandsmedium, hat zum Beispiel vor einiger Zeit sehr stark an Reichweite verloren, als eben dort im Zuge dieses Angriffskriegs RT auch eingestellt wurde in Deutschland. Also die sind schon ein bisschen responsiv, vor allem immer dann, wenn sie natürlich Angst haben, aus den App Stores zu fallen. Weil natürlich Apple und Google sind die Wege, wie diese App auf die Handys der Leute kommt, und das will Telegram natürlich verhindern, dass sie da irgendwie mal ausgeschlossen werden, weil sie eben wirklich überhaupt keine Moderation zeigen. Deshalb kommen sie immer mal wieder, gehen sie immer mal wieder auf solche Forderungen zu, dass man dort moderiert und dass man bestimmte Kanäle einschränkt. Aber das ist meistens kurzlebig.
So, Herr Prohaska, jetzt kommen wir mal zu den spannenden Sachen. Sie müssen oder dürfen sich professionell mit diesen ganzen Verschwörungsmythen beschäftigen. Ich weiß nicht, ob es manchmal auch unterhaltsam ist, wenn es nicht so heftig wäre, was es für Erzählungen gibt und was sich da wie mischt. Also wir haben die Echsenmenschen schon angesprochen. Also das ist tatsächlich, das ist ja kein Ulk. Es gibt Menschen, die da tatsächlich daran glauben, dass es Echsenmenschen gibt, die in Menschen Gestalt, aber eigentlich Echsen sind. Das ist jetzt kein, das ist kein Kabarett, das ist keine Comedy, das gibt den echten Glauben daran?
Ja, das gibt's. Mhm. Ja. Ich würde auch da sagen, das sind nicht besonders viele Leute. Also wir haben das auch in der Studie, die Sie angesprochen haben, ja abgefragt zu Corona-Verschwörungstheorien. Da gab es ja auch einige sehr abseitige Dinge, wie zum Beispiel, dass 5G-Masten den Coronavirus verbreiten würden. Mhm. Das glauben tatsächlich ernsthaft nur ein paar Prozent.
Aber dass die Strahlung schädlich ist, also ich sehe das auf Autos hier mit 5G und dann durchgestrichen, wo man denkt, ah, okay, das sieht man häufiger, oder? Also dass 5G schlecht ist und irgendwie was mit unseren Hirnen macht, oder?
Das ist jetzt die Frage, ob man das als eine Verschwörungstheorie bezeichnen würde. Wir haben da auch in unserem Team immer lang diskutiert, was ist jetzt eigentlich eine Verschwörungstheorie. Letztlich ist es ja nur dann eine Verschwörungstheorie, wenn wirklich angenommen wird, dass da auch irgendwelche Akteure dahinter stehen, die das eben absichtlich machen und die sich gemeinsam dazu verschworen haben.
Uns alle zu verstrahlen.
Genau, und das ist das, was bei dieser 5G-Verschwörungstheorie auch dahinter steht. Es gibt irgendwen, eben den Staat oder irgendwelche globalen Eliten, die das eben dazu nutzen, um uns zu kontrollieren oder so.
Dann bleiben wir bei den Adrenochrom. Also das ist eine reiche Elite, Kinder anzapft und Adrenochrom, das ist ja ein Wirkstoff, den es wirklich gibt, der aufs Hirn wirkt, der irgendwie in der Schwangerschaft ausgeschüttet wird. Also es gibt den Stoff wirklich, und das ist die Superdroge, die Junge hält, die alles, also praktisch Kokain hoch 10 noch mit langlebigen. So. Und es gibt die Theorie, dass in Kellern Kindern das abgezapft wird, um dann für die Reichen Drogen zu haben. Reichen Eliten, Reiche, da ist man ein bisschen auch, schwingt noch Antisemitismus mit und so weiter. Ja. Da gibt's ja Videos von Xavier Naidoo und auch prominenteren Leuten, die dann tatsächlich weinen und daran glauben, dass den Kindern das Adrenochrom abgezapft wird. Also das ist auch nicht nur, und zwar, das sind Menschen, die daran glauben. Ich kann es kaum glauben.
Ja, und das ist vor allem dann problematisch, wenn es eben Prominente oder Menschen, die eine gewisse Glaubwürdigkeit auch genießen, so stark vertreten. Also Xavier Naidoo hat natürlich eine ganze Reihe an Fans, die ihm auch glauben, und das kann natürlich dann sehr, sehr problematisch werden, wenn solche Multiplikatoren diese Dinge entsprechend verbreiten, die natürlich vollkommen aus der Luft gegriffen sind. Was auch noch ein sehr absurdes Beispiel ist, was man aber immer wieder sieht, ist diese Chemtrail-Verschwörungstheorie. Also dass uns die Regierung, also das Kondensstreifen im Himmel
von den Flugzeugen, oder?
Von den Flugzeugen, nicht Kondensstreifen mit irgendwie, was da passiert, Eis und so weiter, was man dann eben sieht, sind, sondern dass dort von den Flugzeugen aus irgendwelche Chemikalien versprüht werden, die uns eben beeinflussen, willfährig machen, unter Kontrolle halten.
Ach, deswegen sind Sie so ein netter Typ, weil die Chemtrails haben gut gewirkt.
So ist es.
Ja, ich gehe schon lange nicht mehr raus.
Wolkenloser Himmel.
Ja, dann kommt das ja. Also Chemtrails, ich finde, man muss zwischendurch mal einen Scherz drüber machen, weil ansonsten, damit, um da irgendwie auch klar zu bleiben, es ist dennoch, also Chemtrails, dann Flat Earth, also dass die Erde eine Scheibe ist. oder? Das ist auch weit verbreitet.
Ja, das ist, glaube ich, vor allem verbreitet. Das ist vor allem, glaube ich, in den USA verbreitet, diese Theorie. Auch sehr abseitig, geht aber gerade in den USA auch bis in sehr hohe politische Kreise. Also Marjorie Taylor Greene beispielsweise, eine republikanische Abgeordnete, kommt immer wieder mit solchen Theorien an und das also ganz offensichtlich sehr, sehr stark im verschwörungstheoretischen Milieu zu Hause und erreicht natürlich damit auch Wählerinnen und Wähler. Auch da in den USA die QAnon-Verschwörungstheorie, dass es irgendwie ein Deep State gibt und dort immer wieder bestimmte Informationen geleakt werden von dieser Person Q, wo sich dann so eine ganze Gefolgschaft drum bildet, die das interpretieren und so weiter. Das ist auch was sehr Interessantes an Verschwörungstheorien und an diesen Gruppen. Das heißt ja oft, das sind so einfache Erklärungen. Ja, also die Leute folgen Verschwörungstheorien, weil sie irgendwie ihnen eine Halt geben und eine einfache Erklärung für eigentlich komplizierte Zusammenhänge bieten. Ganz oft ist es aber andersrum, dass es für relativ einfache Dinge der Welt sehr, sehr komplexe Erklärungen gibt, beziehungsweise die Erklärung an sich vielleicht einfach ist, aber alles, was sich drumherum strickt, wie so ein Spiel schon funktioniert. Und so ähnlich ist es bei QAnon. Also da gibt's ja immer mal wieder irgendwelche Drops heißen die, also wenn eine Person Q, das kann natürlich irgendwer sein, immer Dinge wieder veröffentlicht, dann schart sich sofort diese Gefolgschaft drum, interpretiert, schaut, was das ist, also wie so eine Schnitzeljagd so ein bisschen.
Ah, und man ist dann Teil einer Gruppe und Teil der Lösung und ist auch der wie auserwählt oder der es checkt.
Genau, das ist auch ein wichtiger Grund, warum Menschen Verschwörungstheorien auch glauben. So ein, man sagt dazu in der psychologischen Literatur auch ein Need for Uniqueness, also das Bedürfnis, irgendwie besonders und einzigartig zu sein. Ja, ich bin der Aufgeklärte und diejenige, die alles durchblickt, die Wahrheit kennt.
Ah, und dann kommt der Blick, auch der arrogante Blick, der erhabene Blick, der also und das habe ich auch schon persönlich erlebt im Freundeskreis. Was? Du schaust nur öffentlich-rechtlich darüber. Und dann so ein bisschen. Also du hast es immer noch nicht gecheckt.
Ja.
Und da bin ich dann etwas ratlos, was ich dann sage, wenn dann so eine fast eine Verachtung kommt oder so ein Mitleid. Ach du, du bist einer von den Schafen. So ne. Das ist so die Haltung. Es wird nicht ausgesprochen, aber so, du schaust öffentlich-rechtlich. Hätte ich gar nicht von dir gedacht, dass du so naiv bist. Ach. Schwer dann, oder?
Ja, schwer. Aber trotzdem, denke ich, ist es das häufig wert, mit den Menschen darüber zu reden. Weil dahinter ja oft ganz andere Einstellungen stehen. Und ich denke, es ist immer wichtig, dass man dann zumindest versucht, ich versuche es zumindest auch in solchen Gesprächen, den initialen Ärger mal irgendwie runterzuschlucken, um mal zu sagen, okay, Moment, und dann einfach mal nachzufragen. Also es gibt
Initialen Ärger runterschlucken, also eigentlich müssen wir sagen, du spinnst doch, du erzählst so richtig Scheiße, und das schluckst du dann runter, schlucken sie dann runter und sagt dann, okay, dann
ich versuche da mal nachzufragen, warum. Okay. Da kommt natürlich auch so ein bisschen der Forscherblick durch. Ich sehe das dann als eine Möglichkeit der Feldforschung und versuche dann so ein kleines Interview sozusagen zu führen und frage, interessant, warum glaubst denn du das?
Den Trick wende ich auch an für mich. Ich versuche dann in das Teilnehmende beobachten und den Journalisten in mir zu sehen, dann nicht den Kasten, der sich dann streiten will. Das kann helfen, in so eine Rolle dann reinzuschlüpfen.
Ja, und was mir auch wichtig ist, gerade wenn Sie jetzt Medienkritik und so ansprechen, öffentlich-rechtlichen Rundfunk, vieles davon ist ja durchaus berechtigt. Also es ist ja nicht so, dass...
Fußt immer auf Mittelwahrheit, oder?
Naja, eben. Es ist ja nicht so, dass in öffentlich-rechtlichen oder auch sonstigen Medien irgendwie alles super wäre und dass die irgendwie die Wahrheit gebucht hätten. Insofern finde ich es auch immer interessant, auch mit den Menschen zu reden, was ihnen denn da konkret auffällt, und versucht dann immer so ein bisschen darauf hinzuweisen, dass es das natürlich gibt und dass es auch strukturelle Probleme gibt, aber dass wir immer auch unseren verzerrten Blick auf die Dinge haben. Also wir wissen das auch tausendfach belegt aus der Forschung, Hostile-Media-Wahrnehmungen, dass Menschen immer Berichterstattung, die vollkommen neutral sein kann, als verzerrt gegenüber ihrer eigenen Meinung wahrnehmen. Also wenn Sie Menschen, Sie Windkraft-Gegnern und Windkraft-Befürwortern einen und denselben Artikel vorlegen, dann sagen die Windkraft-Gegner, der ist ja total pro Windkraft, und die Windkraft-Befürworter sagen, der ist ja total gegen Windkraft. Solche Mechanismen, dass wir auch ganz natürlich selektive Wahrnehmungen dessen haben, was in den Medien passiert. Ja, wir können ja nicht das gesamte Spektrum überblicken, wenn wir über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reden und man dann die Leute fragt, worauf sie sich eigentlich beziehen, dann kommt oft die Tagesschau. Ja, aber das ist nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und an der Tagesschau habe ich auch viel zu kritisieren. Das ist, glaube ich, ein aus der Zeit gefallenes Format mittlerweile. Aber Das sind so Dinge, die ich dann immer versuche, irgendwie auch anzubringen in der Diskussion. Aber grundsätzlich glaube ich, und das ist auch so in der Literatur zu, wie geht man eigentlich mit Verschwörungstheoretikern um? Wie spricht man mit denen? Da schließt sich der Kreis dann wieder. Der wesentliche Tipp, dass man als erstes mal versucht, zumindest sich auf Augenhöhe zu begegnen. Und dann eben in einem Gespräch, auch wenn es um Verschwörungstheorien geht, eben versuchen kann, das Ganze zu entkräften, vielleicht auf die Inkonsistenzen hinzuweisen oder auf solche Wahrnehmungsphänomene, die wir ja von uns allen kennen.
Ja, über die Ambivalenz, die wir aushalten müssen, kommen wir später nochmal zu den Modellen. Wir haben jetzt noch gar nicht alles besprochen. Die Aluhüte, es gibt ja tatsächlich Leute, die sich Aluhüte aufsetzen, da geht es dann wieder um Strahlung. Das ist auch so sehr beliebt.
Ja, da geht's, auch das sind wirklich sehr, sehr wenige Menschen, glaube ich, aber das gibt's durchaus. Es ist ja zu so einem geflügelten Wort irgendwie oder so einem Synonym für Verschwörungstheoretiker geworden. Eben, ja, der Versuch, sich abzuschirmen, sein Gehirn irgendwie vor äußeren Einflüssen zu bewahren.
Das ist offensichtlich komisch, aber dann, wenn man in diese Grenzfälle reinkommt, also Covid-19, Impfen, dass da eine Verschwörung vermutet wurde, und darum kommen wir wieder bei den Sachen an, jetzt im Rückblick. Natürlich hat die Pharmaindustrie, die Pharmalobby große Interessen. Es sind viele Fehler gemacht worden. Wer sollte es also Dinge, die jetzt im Nachhinein aufzuarbeiten sind und zu kritisieren sind, und dann sagen die Verschwörung gewittert haben, sagen, seht ihr es? Genau, wir hatten doch recht so. Das ist dann schwierig an der Aufarbeitung, die ja dringend nötig ist, ja, für uns als Gesellschaft, die mit diesem extremen Ereignis ja umgehen musste, wir miteinander. Wir haben uns getäuscht, wir haben selbst vielleicht Fehleinschätzungen gehabt, aber es war eine große Verunsicherung, oder?
Ja, absolut. Und das sieht man auch in ganz vielen Studien, dass in so Zeiten der Unsicherheit, jetzt auch gerade wieder Krieg, Inflation und so weiter, auch natürlich Verschwörungstheorien zunehmen und Menschen dort häufig Halt finden. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, diese Aufarbeitung und dieses nochmal kritische Zurückblicken und vor allem Lernen für die nächste Pandemie oder die nächste größere Krisensituation, das kommt mir durchaus zu kurz. Ich meine, natürlich überschlagen sich die Ereignisse der Weltpolitik, und wer hätte Anfang oder Mitte 2022 irgendwie gesagt, wir müssen jetzt aber schnell mal noch die Corona-Pandemie aufarbeiten? Da gab es durchaus wichtigere und akutere Dinge. Aber dennoch fände ich das schon sehr, sehr sinnvoll, daraus auch zu lernen in der Kommunikation. Wie geht man um mit solchen neuen Impfstoffen? Da sind, wie Sie sagen, viele Fehler gemacht worden. Jens Spahn hat mal gesagt, wir werden uns nach der Pandemie irgendwie viel verzeihen müssen. Ja, aber wir werden auch müssten eigentlich auch nochmal über vieles reden. Und ich bin da nicht so natürlich eingeweiht in die Hintergrundgespräche und die Dinge, die da so laufen, aber zumindest nach außen entsteht bei mir jetzt nicht der Eindruck, dass das intensiv geschehen würde.
Ich habe den Eindruck, dass wir angstgetrieben sind von einer Krise in die nächste im Krisenmodus. Also wir haben die Pandemie gerade mal hinter uns gebracht. Sie scheint vorbei zu sein, aber dennoch die Nachwirkungen, die Verletzung und das Trauma ist noch nicht aufgearbeitet. Dann kommt der Krieg, der Ängste auslöst, die immer schwebende Umweltkatastrophe ich muss doch da was machen, ich muss doch was verändern, also die Hilflosigkeit. Und jetzt kommt noch die KI-Diskussion, die die ja vieles verändern wird gesellschaftlich. Also KI wird Arbeitswelten verändern. Ja. Das heißt, wir sind angstgetrieben und immer im Druck. Wie kommt man aus diesen Angstspiralen raus? Weil so kann man doch nicht leben eigentlich.
Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Man spricht da in der Soziologie auch von einem Gefühl der Anomie, also des Verlusts irgendwie gesellschaftlicher Strukturen und der Unsicherheit und mangelnder Orientierung. Wie kommt man da individuell raus? Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, ist, wie gesagt, sehr, sehr individuell. Also unterschiedlichen Menschen geben unterschiedliche Dinge Halt. Ich persönlich versuche immer irgendwie für eine gewisse Gelassenheit zu plädieren. Also gerade auch jetzt im Umgang mit der KI-Diskussion, weil ich mich da jetzt auch in letzter Zeit ein bisschen damit beschäftigt habe. Ja, das wird viele Berufe sehr, sehr stark verändern. Ich glaube aber nicht, dass wir wirklich aufgrund von KI irgendwie in Massenarbeitslosigkeit
enden. Nee, das nicht, aber es ist ja Veränderung, es sind ja Transformationsprozesse. Ja. Ich muss sagen, wir haben jetzt neue Werkzeuge und das wird dann erstmal ab. Ich weiß gar nicht, wie ich diesen neuen Schraubenschlüssel anfassen soll. Ich habe immer den alten benutzt und ich brauche diese Ratsche nicht so. Ich habe das immer so gedreht und das war. Und diese Angst vor Veränderung, gar nicht mal jetzt KI wird uns alle auslöschen und Cyber Dein System übernimmt und dann geht's. Also, ja. Aber die Angst vor Veränderung, die ja schon auch die industrielle Revolution hat das ja auch schon ausgelöst, diese Ängste von Maschinenstürmung ganz abgesehen. Also das meinte ich, die Angst vor Veränderung, die irgendwie immer mitschwebt. Kann man das strukturell lösen? Ist weil ein individuelles Problem ist es ja auf der einen Seite, aber man kann doch nicht den Leuten sagen, die Leute damit allein lassen.
Ja, ich glaube schon, dass man es strukturell und kommunikativ vielleicht nicht unbedingt lösen, aber zumindest angehen und abfangen kann. Wir hatten, vielleicht haben Sie es mitbekommen, letzte Woche die Eröffnung an der Uni Erfurt des neuen Institute for Planetary Health Behavior, wo Cornelia Beetsch Direktorin ist und das.
Lassen Sie uns das mal übersetzen.
Es geht um klimagesundes Verhalten. Also letztlich, wie können wir aus Verhaltenswissenschaft, was können wir daraus lernen dafür, wie wir hin zu einer klimagesunden, verträglichen Gesellschaft kommen. Und dort war unter anderem eine Podiumsdiskussion mit Alena Buix vom Deutschen Ethikrat, die einen, finde ich, sehr, sehr schönen Satz gesagt hat oder ein sehr schönes Argument gebracht hat. Wir brauchen letztlich eine positive Vision, eine positive Erzählung, irgendetwas, wonach es sich lohnt zu streben. Sie hat das natürlich auf die Klimadiskussion gemünzt, aber ich denke, das gilt für viele Krisen. Also was wir eigentlich irgendwie kommunikativ und natürlich auch gesamtgesellschaftlich dann bräuchten, ist letztlich ein Ziel, auf das wir hinarbeiten wollen.
Was auch erreichbar ist, was nicht
was, was natürlich auch auf eine Art, ich sag, das ist immer so ein schwieriges Wort, aber ich sage jetzt trotzdem mal eine Utopie sein kann, die aber trotzdem womöglich zumindest in Teilen erreichbar ist. Natürlich darf das nicht Wolkenkuckucksheim sein. Es müssen schon auch konkrete Schritte auf diesem Weg formuliert werden. Aber das braucht es, glaube ich, bei all diesen Krisen. Im Kleinen, in der Corona-Pandemie hätte ich mir das gewünscht, dass es ein klares Ziel gibt. Was wollen wir eigentlich erreichen mit unserer Strategie? Wollen wir Zero Covid? Wollen wir eine bestimmte oder Null Covid oder wie auch immer? Wollen wir bestimmte Grenzen nicht überschreiten? Schritte, wie kommen wir dahin? Genauso in der Klimadiskussion, da fehlt mir das auch ganz stark. Und ich denke, dass es darum auch politisch, auch in der politischen Kommunikation stärker gehen müsste, dass man in solchen Visionen, in Vorstellungen denkt, weil das natürlich den Menschen dann wieder eine Sicherheit gibt. Ja, wir wissen zumindest, wo wir hinwollen. Wir sind uns vielleicht über die Schritte noch nicht klar und darüber müssen wir streiten, aber wir haben ein gemeinsames Ziel vor Augen und wir können Schritt für Schritt dran arbeiten, dorthin zu kommen.
Gegen die Anomie und derzeit sind wir eher in so Spaltungsdiskussionen, in moralischen Vorwürfen. Das ist natürlich auch die erkannt haben oder ihnen klar ist, wir müssen was ändern, die wissenschaftlichen Belege sind erdrückend, müssen was tun und dann kommen wir ins Moralisieren und auf Moral, also der individuelle Moralkonsum ist sowieso eine schwierige Geschichte. Da reagieren ja Leute auch dann allergisch, die Angst vor Veränderungen haben. Die wollen sich weder belehren lassen, noch was vorschreiben lassen. Das zeigt schon das Dilemma. Und dann gibt es diese Verweigerung, gibt es ja dann auch so die Klimawandel, es gab schon immer heiße Perioden, dass dann so die Umkehrung der Trotz und sagen, nein, es gibt keine Klimakatastrophe. Und da sind wir schon wieder in einer verfahrenen Kiste, oder?
Ja, sind wir. Wir dürfen aber auch, glaube ich, nicht allzu sehr auf diese Leute fokussieren, weil wir schon in Deutschland sehen, dass wir eine ganz, ganz große Mehrheit haben an Menschen, die wissen, dass der Klimawandel zu großen Teilen ganz überwiegend menschengemacht ist, die auch eine klimafreundlichere Politik unterstützen. Interessanterweise haben wir da aber solche pluralistischen Ignoranzphänomene. Das heißt,
pluralistische Ignoranzphänomene.
Genau, stammt aus der Sozialpsychologie und sagt letztlich, die Mehrheit weiß nicht, dass sie die Mehrheit ist. Also Menschen haben zwar eine Mehrheit an Leuten, die klimafreundlichere Politik unterstützen würden. Die Mehrheit glaubt aber auch, dass klimaskeptische Einstellungen sehr viel verbreiteter sind, als sie tatsächlich sind.
Und dann die eigene Wirkmächtigkeit wird dann in Frage gestellt.
Genau.
Pluralistische Ignoranz. Aha, ich bin mir meiner Wirksamkeit nicht bewusst und lasse mir von einer Minderheit in die eine oder andere Richtung das Gefühl vermitteln, die haben eine größere Deutungsmacht.
Ich denke, ich bin eigentlich in der Minderheit und traue mich vielleicht deshalb auch nicht. Also untersucht wurde das häufig in so Gruppenkonstellationen, in Klassen oder so. Das ist das ganz klassische Beispiel ist irgendwie eine Vorlesung und das heißt, hat jemand eine Frage und keiner meldet sich. Alle haben eine Frage, keiner meldet sich aber, weil natürlich alle denken, niemand hat eine Frage, dann bin ich jetzt nicht der irgendwie zugibt, nichts zu wissen.
Ich wäre der Sonderling und der irgendwie, warum soll ich jetzt mich melden? Ich will mich im Vordergrund spielen und so.
Genau.
Okay. Also das heißt, die Corina Beetsch ist ja auch die kann das ja wunderbar rüberbringen. Das ist ja auch ein hoffnungsvolles Institut, würden Sie sagen.
Absolut.
Wo es dann tatsächlich nicht es geht irgendwie um Hoffnung, eine hoffnungsvolle Erzählung, die leistbar ist, wo wir sagen, okay, wir haben eine Utopie, aber wir schaffen das möglicherweise. Da geht's echt um Kommunikation wie schaffen wir uns gemeinsam ein Ziel? Man muss sich aufmuntern und sich nicht irgendwie in die Katastrophe reinreden?
Ja, auf jeden Fall geht es darum. Es geht aber jetzt nicht darum, wie verkaufe ich irgendwie was am besten, sondern es geht natürlich schon um auch ganz grundsätzliche Gestaltung von Klimamaßnahmen. Also wie schaffen wir die so, dass sich Menschen auch mitgenommen fühlen? Also wie können wir zum Beispiel Bürgerbeteiligungsprozesse organisieren, dass Menschen teilhaben an der Klimagesetzgebung beispielsweise, an Klimamaßnahmen, dass sie auch berücksichtigt werden und dass auch dieses Gefühl verstärkt wird. Und was auch ganz wichtig ist, das war auch der Titel der Podiumsdiskussion bei dieser Eröffnung, raus aus der Individualisierungsfalle. Also es geht nicht darum, wie schaffen wir, dass alle möglichst wenig Fleisch essen und dass jeder Einzelne irgendwie belehrt wird, seinen CO2-Fußabdruck und so weiter zu verringern, sondern es geht schon darum, wie schaffen wir es, die Leute mitzunehmen für diese Maßnahmen und aber auch, wie kann man an den großen Stellschrauben drehen, weil das ist natürlich ein Wechselspiel. Wir brauchen individuelles Verhalten, auch um natürlich Druck auszuüben auf Wirtschaft und Politik. Aber wir brauchen auch große politische Veränderungen, um der Klimakrise begegnen zu können. Und das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Und vielleicht auch ein bisschen wichtiger, als dass jeder jetzt jeden Tag versucht, möglichst individuell seine CO2-Dinge zu reduzieren. Auch wichtig, auch gut und kann man machen, aber wir müssen auch an die großen Stellschrauben ran.
Also das gefällt mir gut, der Titel raus aus der Individualisierungsfalle, das nicht als individuelles moralisches Problem zu sehen, sondern wir müssen es strukturell angehen. Wenn Leute auf dem Land gezwungen sind, zwei Autos zu haben als Familie, dann kann das ein strukturelles Problem sein, weil das einfach nicht anders geht. Wenn der ÖPNV entweder gar nicht vorhanden ist oder schlecht ausgebaut ist und die Deutsche Bahn nur noch ICEs kauft oder also das heißt, der öffentliche Nahverkehr auf dem Land faktisch nicht funktioniert, dann ist es ein strukturelles Problem und kein individuelles.
Ja, und das sehen wir auch ganz stark in Befragungen, dass wir da deutlich weniger Klima, also Bereitschaft zu klimakonformem Handeln auf dem Land in genau diesen Gruppen, die Sie jetzt beschreiben, haben. Und das ist natürlich dann auch ein spezifisches Thüringer Gegebenheit. Da haben wir halt auch viel Landbevölkerung und so erklärt sich das auch hier zu Land.
Die fühlen sich dann belehrt von den Städtern, für die es kein Problem ist, kein Auto zu haben oder wenig Auto zu nutzen, und die dann aber moralisch sagen, guck doch mal, die Landeier, die mit ihren Dreck schleudern und so, und ich bin doch was Besseres, weil ich es gecheckt habe. Kommt dann auch so eine individuelle Moral, Arroganz, die nicht hilfreich ist?
Ja, würde ich schon sagen, wobei, also ich nehme das jetzt gar nicht so sehr als Überheblichkeit oder Arroganz in vielen Fällen wahr, sondern oft eher so ein mangelndes Verständnis auch für die Bedürfnisse und die Notwendigkeiten von anderen. Und das ist ja auch nur nachvollziehbar. Natürlich fällt es mir schwer, wenn ich in der Stadt lebe und Bus und Straßenbahn vor der Haustür habe und auf dem Weg von der Arbeit nach Hause oder dorthin noch schnell was einkaufen kann, fällt es mir natürlich schwer, mich irgendwie in eine vierköpfige Familie auf dem Land, die erstmal eine Viertelstunde zum nächsten Bus laufen muss, hineinzuversetzen. Das ist auch nur natürlich, aber es braucht da eben auch, deshalb sage ich auch so Bürgerbeteiligungsformate, da braucht es eben auch Foren, Arenen, wo Menschen zusammenkommen, wo man über genau sowas sprechen kann und ein gesellschaftliches Verständnis.
Es wird ja immer pauschal von der Polarisierung, von der Spaltung der Gesellschaft gesprochen. Man kann ja auch dann noch eine Geschichte herbeireden. Wie ist jetzt Ihr Eindruck so als Mensch, als Fabian, haben wir eine Spaltung, eine Polarisierung oder ist das auch eine schöne Erzählung?
Da kann ich den Menschen nicht vom Wissenschaftler trennen.
Ah, okay, dann fusionieren wir ihn mal.
Empirisch sehen wir das eigentlich nicht so wirklich. Mhm. Also diese Idee der Polarisierung unterstellt ja, dass sich so zwei entgegengesetzte Meinungslager entwickeln, die Mitte verschwindet und die stehen sich irgendwie unversöhnlich gegenüber. Das ist so eine Tendenz, die wir in den USA schon eher beobachten können, aber in Deutschland eigentlich kaum. Was wir hier eher haben, ist, dass sich rechte, antidemokratische Gruppen zwar nominell kleiner werden, aber dafür etwas extremer und sich sozusagen eher eine kleine gesellschaftliche Gruppe stärker entfernt von so einem gesellschaftlichen Konsens. Und da sind wir wieder dabei, was wir am Anfang diskutiert haben, so progressive Entwicklungen in der Gesellschaft, Menschen, die sich da nicht wiederfinden.
Ja. Nochmal zu abschließend zu der Studie, die Sie ja gemacht haben, die man auf der Seite der Universität nachlesen kann, auf Englisch, aber man kann sich ja übersetzen lassen oder so. Wie hängen Covid-19, Verschwörungsglaube und die Nutzung alternativer Informationsquellen und sozialer Medien in Deutschland zusammen? Wie kann man die Studie zusammenfassen mit einfachen Worten? Ist es das, was ich gesagt habe, dass also die Telegram die Plattform schlechthin ist? Was kann man dem noch hinzufügen?
Ja, das würde ich sagen, ist die zentrale Erkenntnis. Darum ging es uns ja auch ganz speziell eben um die Zusammenhänge mit letztlich der Mediennutzung. Kann man, glaube ich, so zusammenfassen, ja.
Wenn Sie wiederkommen, wenn ich Sie nicht allzu sehr abgeschreckt habe, können wir mal über KI reden. Das ist ja auch eigentlich auch Ihr Thema, weil es ja um Kommunikation geht, um ethische Fragen und wird Sie wahrscheinlich persönlich auch sehr interessieren und über viele andere Dinge. Wie lange haben Sie vor, in Erfurt zu bleiben? Ist es nur ein Kurztrip oder?
Solange man mich möchte, mal sehen. Also meine, ich habe die Möglichkeit, wenn ich meine, eine Juniorprofessur ist ja in meinem Fall mit bestimmten Qualifikationsauflagen verbunden und wenn ich die also erfülle, dann wird das Ganze auch umgewandelt in eine Lebenszeit.
Ach, das heißt, Sie sind jetzt wie eine Art Probezeit, Juniorprofessor, Sie haben dann eine Aufgabe, was müssen Sie tun, was müssen Sie leisten, um dann hier bleiben zu dürfen?
Ja, das heißt, das ist eine sogenannte Tenure-Track-Stelle, das ist ein Begriff, der aus den USA stammt, was sehr, sehr positiv ist, was es viel zu wenig gibt im deutschen Wissenschaftssystem, wo eben nach einer erfolgreichen Zwischen- und Endevaluation dann das Ganze in auch eine Dauerstelle umgewandelt werden kann. Und ich muss bestimmte Kriterien erfüllen, Publikationen veröffentlichen, Vorträge halten und so weiter.
Die Radiosendungen sind keine Pflicht, das haben Sie jetzt freiwillig und hoffentlich gern gemacht.
Das habe ich absolut freiwillig und sehr, sehr gern gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Und es nützt mir in dieser Hinsicht, was um meine Evaluationskriterien geht, nichts.
Ja, es ist einfach veröffentlicht. Dann hoffe ich, dass Sie wiederkommen. Juniorprofessor Dr. Fabian Prochaska, Inhaber der Juniorprofessur für Kommunikationswissenschaft mit Schwerpunkt interpersonale Kommunikation im Kontext der Digitalisierung im Seminar für Medien- und Kommunikationswissenschaft. Alles Weitere nachzulesen auf unierfurt.de, auch die Studie. Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie diese Zeit zu uns gekommen sind. Wünsche Ihnen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.